Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas »Wie gefährlich sind christliche Fundamentalisten?«
Nun kommt eine vierte Anfrage. Hat Jesus Christus wirklich gelebt? Nun, da könnte jemand sagen, ich habe das mal so in den Ohren noch von einem Juden, der mir sagt, ja, wenn jemand eine so dumme Frage stellt, also dann ist er quasi überhaupt nicht ernst zu nehmen. Das ist ja eh völlig klar. Aber nein, es ist so, wenn man mit Leuten spricht auf der Straße, ist das nicht für alle so ganz klar. Und da muss man sich diesen Anfragen stellen und sie ernst nehmen, die Anfragen. Und das kann sein, dass jemand diese Frage wirklich stellt und wenn man sie beantworten kann, dass ihm das weiterhilft. Dass er dann wirklich weiterdenkt und schließlich Jesus Christus auch findet als sein Retter. Nun, da kann man antworten, wir haben nicht nur das Zeugnis der Bibel im Neuen Testament. Augenzeugen der Zeit haben geschrieben, wie Matthäus, Johannes und so weiter. Wir haben auch Zeugnisse außerhalb der Bibel. Zum Beispiel Tacitus, der römische Geschichtsschreiber von 36 bis 100 nach Christus, hat er gelebt. Er schreibt in seinen Annalen, Buch 15, Abschnitt 44, über die Christen. Es geht dort um den Brand von Rom. Und dann sagt er von den Christen, dieser Name stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Nun, das stimmt genau überein mit den Angaben in den Evangelien. Lukas 3 macht klar, dass der Jesus gewirkt hat öffentlich unter dem Kaiser Tiberius und unter dem Prokurator Pontius Pilatus, der an der Macht war, 26 bis 36 nach Christus. Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber, er lebte von 37 bis 100 nach Christus, schreibt in seinen jüdischen Altertümern, Buch 18, Abschnitt 63. Zu dieser Zeit, im Zusammenhang geht es auch um die Zeit von Pontius Pilatus, lebte Jesus, ein weiser Mensch. Und schließlich sagt er, und als Pilatus nach Hinweisen unserer führenden Männer ihn zum Kreuz verurteilte. Also das sind klare Beispiele außerbiblischer Bezeugung. Ja, Jesus Christus hat wirklich gelebt und genau in dieser Zeit, wie das Neue Testament es beschreibt. Dann kommt fünftens die Frage, ja gut, aber ihr stützt euch ab auf die Bibel. Das mögen ja gut wirklich Augenzeugen gewesen sein, aber wer sagt uns, dass die Bibel heute noch dem entspricht, was ursprünglich geschrieben wurde? Also fünftens, wurde die Bibel verfälscht? Da wird ja oft gesagt, die Bibel wurde ständig abgeschrieben und übersetzt und da ergaben sich doch Fehler. Kann man überhaupt davon ausgehen, dass es heute noch die ursprüngliche Bibel gibt? Nun, da muss man heute bei den Leuten ganz von vorne anfangen und erklären, die Bibel ist aufgebaut aus zwei Teilen. Der erste Teil, das Alte Testament und dann das Neue Testament. Das Alte Testament ist eine Sammlung von 39 Büchern, geschrieben vor Jesus Christus. Und das Neue Testament eine Sammlung von Büchern, 27 Bücher, geschrieben nach dem Kommen von Jesus Christus. Der Sinn des Alten Testamentes ist, da wird verheißen, der Messias, der Erlöser wird einmal kommen. Und das Neue Testament zeigt, der Messias, der Erlöser ist gekommen. Jesus Christus ist der Messias. Also das Alte und das Neue Testament stehen zusammen zueinander wie Verheißung und Erfüllung. Also ganz zentral steht Jesus Christus und sein Opfertod am Kreuz. Und nun schauen wir uns die Schriften des Neuen Testaments für sich an. Diese Bücher wurden geschrieben zwischen 32 und 100 nach Christus. 100 markiert etwa das Todesjahr von dem letzten Bibelschreiber, der starb, Johannes. Heute besitzen wir 5760 griechische Manuskripte des Neuen Testaments. Das ist fantastisch, denn von römischen und lateinischen Schriftstellern, da hat man im Allgemeinen von einem Werk so einige Handschriften. Wenn man ein Dutzend Handschriften hat, ist das eine gute Sache. Aber vom Neuen Testament haben wir 5760 griechische Manuskripte, und zwar Abschriften aus dem 1. bis ins 15. Jahrhundert. Und dann kam die Buchdruckerkunst. Dann hat man die Manuskripte gedruckt. Es gibt ferner etwa 10.000 Manuskripte der antiken Übersetzungen. Hier sieht man eine Seite, also einer besonders umfassenden Handschrift, das ist der Codex Sinaiticus um 315 nach Christus. Er enthält das vollständige Neue Testament. Nun können wir also argumentieren, Moment, wir können jetzt argumentieren, wir haben so viele Handschriften und natürlich hat es Abschreibefehler gegeben, aber wir können die Handschriften miteinander vergleichen und dann sieht man, wo es sich um Abschreibefehler handelt und wo es eben den ursprünglichen Text wiedergibt. Vielleicht hat jemand gestutzt, dass ich gesagt habe, es gibt Handschriften aus dem 1. Jahrhundert. Aber es ist so, der P46, das ist eine Paulusbriefsammlung, inklusive Hebräerbrief, die wurde bekannt in den 1930er Jahren. Und ein Gelehrter hat dann so aufgrund einer Seite entschieden, also das Schriftbild deutet hin, geschrieben um etwa 200 nach Christus. Damals schrieb man so die griechischen Buchstaben. Und in der ganzen Literatur sieht man immer P46 um 200. Alle schreiben das ab. So geht das in der Wissenschaft. Aber ein Gelehrter, ein koreanischer Gelehrter namens Kim, hat vor einigen Jahren diese Handschrift ganz gründlich bearbeitet. Und er kam zwingend zum Schluss, die Handschrift stammt aus dem letzten Viertel des 1. Jahrhunderts, also etwa 75 bis 100 nach Christus. Sensationell, weil der letzte Brief von Paulus, der 2. Timotheus, wurde ja aus der Todeszelle in Rom um 67 geschrieben. Und da haben wir bereits eine Sammlung von allen Paulusbriefen in Ägypten, aus der Zeit 75 bis 100 nach Christus. In dieser Handschrift ist noch 80% des Textes erhalten. Das ist natürlich sensationell. Und da kann man zeigen, das ist nicht eine andere Bibel. Das ist das Neue Testament, wie das Bauern in Ägypten im 1. Jahrhundert hatten. Und wenn jemand sagt, ja, die Bibel sei verändert worden, da hat es eine große Revision gegeben in der Zeit von Konstantin, wo hat es die gegeben? Das ist nicht eine andere Bibel nach Konstantin als die vor Konstantin. Und so haben wir aber auch Handschriften aus dem 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert und so weiter. Und durch Vergleichen der Handschriften kann man den ursprünglichen Text eben darlegen. Jetzt gehen wir zum Alten Testament. Dort gibt es tausende von hebräischen Handschriften aus dem Mittelalter. Man nennt sie der masoretische Text, weil die Rabbiner, die ihn abschrieben, mit großer Sorgfalt, die hießen Masoreten. Das kommt von Masorah, was auf Hebräisch heißt Überlieferung. Das waren die Überlieferer. Aber die haben nicht nur einfach schön abgeschrieben, Das ist hier übrigens eine Seite aus dem Codex Aleppo. Das ist die großartigste Prachthandschrift. Moshe ben Maimon, einer der größten Rabbiner im Judentum aller Zeiten, sagte, diese Handschrift, das sei die Referenzhandschrift, die genaueste, die es gibt. Ja, und diese Abschreiber haben Buchstaben und Wörter ausgezählt. Die wussten zum Beispiel, dass der Buchstabe Aleph in den fünf Büchern Mose 42.377 Mal vorkommt, Bet 38.218 Mal. Und da konnte man in der Abschrift wieder nachzählen. Und wehe, ein Bet fehlte, dann musste man auf die Suche gehen, bis man es gefunden hatte. Und eine Handschrift durfte nicht mehr als drei nachträgliche Korrekturen enthalten, sonst durfte man sie nicht in der Synagoge benutzen zur Vorlesung. Für die Schule ging es noch. Für die Schule. Aber für die Synagoge nicht mehr. Das sieht man also, mit welcher Ehrfurcht und Präzision abgeschrieben wurde. Nun haben die Kritiker früher gesagt, ja, die haben vielleicht im Mittelalter so genau abgeschrieben, aber wer sagt uns, dass in der Zeit vor dem Mittelalter wirklich auch so gut abgeschrieben wurde? Aber die Kritik hatte keine Beweise. Die haben einfach in den Lücken unseres Wissens gewühlt. Und solche Lücken haben wir natürlich immer wieder. Aber sie konnten auch nicht beweisen, dass es nicht genau abgeschrieben worden war. Aber für sie war es trotzdem klar. Es war schlecht abgeschrieben und für die Gläubigen war auch klar, es war gut abgeschrieben. Denn der Herr Jesus hat ihr Verheißung gegeben, dass sein Wort nicht vergehen wird. Und dass kein Tüttel und kein Jota des Gesetzes vergehen wird. Nun kamen in den Jahren 1947 bis 1956 die Handschriften aus der Wüste Judäa, das heißt zuerst aus Qumran ans Licht. Und weiter wurden dann Funde gemacht im Wadi Murabbaat und auch auf Masada. Und da haben wir nun Handschriften aus dem 1., 2., 3. Jahrhundert vor Christus und aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Und diese Handschriften haben ein deutliches Zeugnis gegeben, wie präzis eben bis in alttestamentliche Zeit zurück, vorchristliche Zeit zurück, die Bibel genau abgeschrieben wurde. Allerdings ist zu sagen, in Qumran hat man verschiedene Gruppen von Handschriften unterschiedlicher Qualität. Es gibt Handschriften, die entsprechen dem Text der Samariter. Die hatten ja auch das Alte Testament zum Teil übernommen, die fünf Bücher Mose. Aber das ist ein schlechterer Text, denn die Samariter waren keine wirklichen Juden. Und dann finden wir Handschriften, die entsprechen der Septuaginta-Übersetzung. Das ist eine alte Übersetzung aus Ägypten. Aber Ägypten war eben auch ziemlich weit weg von Jerusalem, wo man den Zentraltext aufbewahrt hat. Im Tempel hatte man, das wissen wir aus der rabbinischen Literatur, hatte man Vorlagen, die besten Handschriften zentral gelagert, nach denen musste man Abschriften ausrichten. Und in Qumran findet man eben diesen zentralen Text. Und auch im Wadi Murabbaat und im Masada hat man ihn gefunden. Und das ist nichts anderes als der masoretische Text aus dem Mittelalter. Der ist auch da. Den nennt man zwar nicht masoretischer Text, sondern proto-masoretischer Text. Vor-masoretischer, weil er eben älter ist als der Text, den man bisher hatte. Übrigens, bei dem Wadi Murabbaat ist zu sagen, dort hat man Fragmente gefunden von fünf Büchern Mose aus der Zeit vor 66 nach Christus. Die stimmen in jedem Buchstaben mit dem Text aus dem Mittelalter überein. Sogar in der Orthographie. Nicht wahr? Die Rechtschreibung hat ja auch im Laufe der Zeit, hat sich das ständig geändert im Hebräischen. Aber die Orthographie ist absolut identisch. Und heute, weil man jetzt so viele auch außerbiblische Inschriften hat auf Hebräisch, weiß man, ja, die Orthographie des masoretischen Textes, das ist eine uralte Orthographie aus der Zeit der Propheten. Ja, und so bestätigt das Bibelwort aus Jesaja 40,8, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Aber Das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Udvar Eloheinu Yakum Leolam. Sechste Anfrage. Wie kann man erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Nun, also wenn wir akzeptieren müssen, es gibt einen Schöpfer. Jesus Christus hat gelebt. Wir haben auch heute noch die biblischen Schriften wie ursprünglich. Aber wer sagt uns, das ist nicht einfach Menschenwort? Ihr behauptet ja, das sei Gottes Wort. Wie kann man das erkennen? Der Koran könnte ja auch Gottes Wort sein. Oder die Schriften der Hindus. Nun, da muss man unbedingt mit diesem Argument kommen, mit der erfüllten Prophetie. Sie ist Gottes Siegel auf die Bibel. Und da machen wir uns nochmals etwas Gedanken über Gott, den ewigen Gott im Zusammenhang mit der Prophetie. Hier haben wir die Zeitachse. Für uns geht die Zeitachse ganz stur vorwärts, ja? Wir können ganz klar unterscheiden zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In Bezug auf Gegenwart und Vergangenheit hat der Mensch Möglichkeiten, um zuverlässige Aussagen machen zu können. Da sind wir uns alle einig. Mehr oder weniger zuverlässig, ja? Aber wenn es um die Zukunft geht, da versagt der Mensch kläglich. Insbesondere wenn es um die weiter entfernte Zukunft geht. Wenn da der Mensch zuverlässige Aussagen machen soll, warum geht das nicht? Weil wir Geschöpfe sind, die an Raum und Zeit gebunden sind. Übrigens, noch ein interessanter Gedanke, die Bibel macht klar, dass auch Engel, obwohl sie Geistwesen sind, an Raum und Zeit gebunden sind. Ist ja klar, sie sind ja nicht Gott. Und Gott sagt in Jesaja 42, mein Name ist Jahwe, und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Wie sehen wir, dass sie an Raum und Zeit gebunden sind? In Daniel 10, Daniel betete und fastete, und 3 Wochen später kommt ein Engel zu ihm und sagt, dein Gebet wurde schon am ersten Tag erhört. Aber ein anderer Engel, der Fürst von Persien, hat mir Widerstand geleistet. Und erst als dann Michael, einer der ersten Fürsten, gekommen war, habe ich den Sieg davon getragen. Und somit hat er 3 Wochen Verspätung. Also nicht nur Menschen können zu spät kommen, auch Engel. Ja, aber es war eine begründete Verspätung. Und noch etwas, wenn der Satan mit den anderen Engeln vor Gott erscheint, in Hiob 1, sagt Gott, woher kommst du? Und er sagt, vom Umherstreifen auf der Erde. Das heißt, er ist nicht überall gleichzeitig. Er macht Weltreisen. Natürlich hat er überall seine Ableger, die Dämonen, die gefallenen Engel, die sind überall stationiert. Und so ist das Böse, das satanisch Böse überall auf dieser Erde gegenwärtig, aber der Teufel selber ist nicht allgegenwärtig. Nur Gott. Und so folgt daraus, dass auch Engel nicht die Zukunft wissen können, wie Gott sie weiß. Ein Beispiel, wie der Mensch versagt in Zukunftsprognose. Weltausstellung 1893 in Chicago. War gerade vor ein paar Wochen in Chicago. Hat dann auch das Bibelinstitut, Moody Bible Institute besucht. Ja, da gab es also die Weltausstellung und Spezialisten damals, das waren Sozialexperten, die haben erklärt, wie es in 100 Jahren sein werde. Erstens, Menschen werden 150 Jahre alt werden. Zweitens, Regierungen werden es immer einfacher haben, weil sich wahre Größe immer Richtung Einfachheit entfaltet. Oh, wie schön wäre das. Drittens, Gefängnisse werden kaum noch gebraucht werden. Viertens, Ehescheidungen werden nicht mehr nötig sein. Aber die meinten nicht, weil die Leute nicht heiraten, sondern weil sie Probleme lösen in der Ehe. Das ist ja unglaublich, oder? 100 Jahre, so daneben. Das waren Spezialisten, das waren Wissenschaftler. Aber die Wissenschaft versagt auch im Blick auf die Zukunft. Das ist auch nicht Ihr Bereich. Wahre Wissenschaft beschäftigt sich mit dem, was man beobachten, als Fakten feststellen kann. Ja, aber Gott ist der ganz andere. In dem Sinn, dass er eben ewig seiend ist, nicht an Raum und Zeit gebunden. Und darum weiß er perfekt alles, was in der Zukunft kommt. So ganz menschlich kann man sich vorstellen, ein langer Tisch. Und auf diesem Tisch so ausgebreitet am Anfang die Schöpfung, Sündenfall, dann die Zeit bis zur Sintflut und so weiter, bis am Schluss dann große Drangsalszeit, tausendjähriges Reich, neuer Himmel, neue Erde. Und für Gott ist die ganze Heilsgeschichte so ausgebreitet wie auf einem Tisch. Für ihn ist ein Tag wie tausend Jahre wie ein Tag. Er ist diesem Ablauf nicht unterworfen. Und darum ist natürlich die erfüllte Prophetie ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass die Prophetie der Bibel von dem ewigen Gott kommt. Auch nicht von irgendeinem Geist, bösen Geist, denn die wissen ja die Zukunft auch nicht. Perfekt. So wie Gott. Er ist, der da war, der da ist und der da kommt. 77 Mal findet man im Buch des Propheten Hesekiel diesen Refrain in Variationen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der ewige Jahwe bin. Und zwar geht es immer um Gott gibt Prophetie. Und dann sagt er, wenn das alles in Erfüllung gehen wird, und ihr werdet erkennen, oder sie werden erkennen, dass ich der ewige bin. 77 Mal. Also aus der erfüllten Prophetie heraus kann der Mensch erkennen, wer Jahwe, der Gott der Bibel, ist. In Jesaja 41, 23 sagt Gott zu den Göttern der anderen Religionen, verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Und da müssen wir sagen, die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das absolut zuverlässige und detaillierte Aussagen über die Zukunft machen kann. Das findet man nun in den anderen Religionen nicht. Das heißt nicht, dass die Bücher der anderen Religionen reines Menschenwerk wären. Nein, es gibt auch Geister, die dahinter stehen können. Aber diese Geister sind eben nicht Gott. Ein wichtiger Teil der erfüllten Prophetie ist die messianische Prophetie. Die Prophetie auf den kommenden Erlöser. Und wir können heute im Rückblick sagen, Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Da wurde vorausgesagt, er wird ein Nachkomme von David sein. Jeremia 23, 5. Er wird in Bethlehem geboren werden, Micha 5, Vers 1. Er wird auftreten als Fürst im Jahr 32 nach Christus, so nach der Jahrwochenprophetie in Daniel 9. Er wird abgelehnt werden durch die Masse des Volkes, Jesaja 53. Er wird gekreuzigt werden, Psalm 22. Und als Folge davon wird Jerusalem und der Tempel zerstört werden, Daniel 9. Das jüdische Volk wird unter alle Völker zerstreut werden, 5. Mose 28, Vers 64 und folgende, und ständig verfolgt werden. Und so weiter und so fort. Das sind ganz klare Aussagen, nicht einfach so symbolisch und jetzt kann man das irgendwie so tiefenpsychologisch deuten. Nein. Klare Aussagen, die sich auch klar in der Geschichte erfüllt haben. Und das ist ohne Parallele. Dann gibt es Prophetie über Weltgeschichte. Nehmen wir allein das Buch Daniel, mit seinen bloß 12 Kapiteln. Es stammt aus dem 6. Jahrhundert vor Christus und enthält 200 erfüllte Prophezeiungen über Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Syrien, Ägypten, Israel. Oder nehmen wir Prophetie über Endzeit. Da gibt es mehr als 160 erfüllte Prophezeiungen über die Zeit von 1882, erste jüdische Einwanderung zurück ins Land der Väter, bis heute. Darüber schreibe ich ein Buch und in Listen verzeichnet werde ich diese über 160 Prophezeiungen da aufführen, Punkt für Punkt. In unserer Zeit, nicht wahr, die Aufklärungsphilosophen, die haben gesagt, Prophetie in der Bibel, das ist immer Vaticinia ex eventu. Das ist so stolz gesprochen, um zu sagen, es ist Prophetie, die geschrieben wurde nach der Erfüllung. Ja, was wollen die mit diesen 160 Prophezeiungen machen aus unserer Zeit? Behauptet doch niemand, die Bibel sei erst jetzt geschrieben worden. Und ich meine auch die Prophetie über die Zerstreuung der Juden aus 5. Mose 28, das hat sich ja alles in der Zeit erfüllt, nach der Zeit erfüllt, wo alle Kritiker akzeptieren, ja, das Alte Testament wurde in vorchristlicher Zeit abgeschlossen. Alle, die was davon verstehen, für die ist das völlig klar. Ja, bei dieser Prophetie über die Endzeit heute geht es um die Rückkehr der Juden aus aller Welt ins Land der Vorfahren, die Staatsgründung, die Wüste blüht auf, alttestamentliche Städte erwachen wieder zum Leben. Amos 9, letzte Verse. Hebräisch wird eine gesprochene Sprache sein. Die umliegenden Völker wollen Israel ausrotten. Psalm 83. Der Tempelberg wird dramatisch befreit werden und so weiter. Und wir sind Augenzeugen all dieser Ereignisse. Ja, ich möchte noch zum Schluss zurückkommen auf die messianische Prophetie und ganz besonders hinweisen auf Jesaja 53. Das ist übrigens das Kapitel, das für die meisten Juden, die heute an Jesus Christus glauben, sind wohl über 400.000 heute. Für die meisten dieser Juden war das wohl ein Schlüsselkapitel, um zum Glauben zu kommen. Und ich habe mir gesagt, das muss gar nicht nur für Juden so sein, denn der Afrikaner in Apostelgeschichte 8, der kam ja auch zum Glauben durch Jesaja 53. Also das ist ein wichtiges Kapitel, das wir immer bereit haben sollten, wenn wir mit Menschen sprechen über die Bibel und die Glaubwürdigkeit. Darum, ich empfehle wirklich jeden, Jesaja 53 auswendig zu lernen. Ja, damit man auf der Straße, wenn man vielleicht keine Bibel auf sich hat, so eine kleine Gideons-Bibel oder so, da kann man zitieren. Nun, Jesaja 53 ist echte Prophetie, denn die vollständige Jesaja-Rolle aus Qumran, die stammt ja anerkanntermaßen aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Und diese Rolle enthält Jesaja 53 vollständig. Ich habe es selber durchgelesen. Also der ganze Text ist da. Garantiert geschrieben vor der Erfüllung. Und wichtig ist dafür Folgendes. Es gibt dann manchmal Kritiker, die sagen, ja gut, das ist vorher geschrieben worden, aber die Christen haben das dann interpretiert auf Jesus von Nazareth. Ach, woher? Gemäß dem Zeugnis der alten Rabbiner im Judentum spricht dieses Kapitel über den Messias. Das steht sogar, das kann man sogar sehen im Talmud, im babylonischen Talmud, Sanhedrin 98b. Da wird nämlich der Name Nagua, der Geschlagene, Aussätzige, wird dort aus Jesaja 53 genommen und da wird gesagt, das ist der Name des Messias. Im Targum Jonathan wird dieses Kapitel direkt auf den Messias bezogen. Wenn es beginnt in 52, Vers 13, Hine avdi yaskil, auf Hebräisch, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, das steht im Targum noch eingefügt, siehe, mein Knecht, Meschicha, auf Aramäisch, der Messias. Aber dieses Kapitel hat sich wirklich in dem Herrn Jesus Christus erfüllt. Ich lese ein paar Verse. Jesaja 53, 3. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, Nagua. Ein Name für den Messias und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und in diesem Kapitel wird erklärt, dass der Tod des Messias ein Opfer sein wird für die Sünden. Da wird also alttestamentlich erklärt, dass all die Tieropfer des Tempels und der Stiftshütte eine symbolische Bedeutung haben, hinweisend auf den Messias, der als Mensch für Menschen stellvertretend sterben wird, für ihre Sünden. Und das haben ja die Fundamentalisten in ihrem Buch The Fundamentals geschrieben. Das ist nicht etwas Symbolisches, oder das man übertragen muss. Nein, Jesus Christus ist wirklich für unsere Sünden gestorben. Und warum können wir das glauben? Weil es beglaubigt ist durch die erfüllte Prophetie. Jesaja 53, 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Warum hat es ihm gefallen? Weil es Gott gefallen hat, sündige Menschen, wie wir sind, zu retten. Darum war er bereit, sein Liebstes zu geben, seinen Sohn. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, Ascham, das Schuldopfer, ist genau der Begriff aus 3. Mose, aus dem Opferdienst. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern. Oh, wenn er gestorben ist als Opfer, dann wird er leben. Ja, das ist die Auferstehung. Der Messias wird sterben und dann leben. Und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen, und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Der Herr Jesus ist gekommen, um als der Gerechte für uns, die Ungerechten, zu sterben, um unsere Schuld auf sich zu nehmen und das Gericht Gottes am Kreuz in den Stunden der Finsternis zu ertragen. Damit wir dieses Gericht nicht in Ewigkeit im Feuersee ertragen müssen. Darum wurde er von Gott verlassen am Kreuz, damit Gott immer bei uns sei. Und hier wird gesagt, mein gerechter Knecht wird die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Ja, da stellt sich die alte Frage aus dem Buch Hiob. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Das Buch Hiob zeigt, wir Menschen sind alle wie Maden und Würmer. Ich erkläre jetzt nicht, wo die Maden am liebsten sind. So spricht die Bibel über uns in den Augen Gottes. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Nun, der Herr Jesus hat das im Neuen Testament erklären lassen durch den Römerbrief. Wenn wir unsere Schuld Gott bekennen und glauben an das Opfer des Herrn Jesus, wird Gott uns gerecht sprechen. Weil er uns alle Schuld wegnimmt, was bleibt dann noch übrig, wenn alle Schuld unseres Lebens weg ist? Ja, dann kann Gott uns gerecht sprechen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen, und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Und so wird deutlich, Fundamentalismus ist nicht ein Sprung ins Dunkle, ein blindwütiges Zappeln gegen naturwissenschaftliche Fakten. Nein, im Gegenteil. Wir dürfen mit dem Apostel Paulus sagen, ich weiß, wem ich geglaubt habe. 2. Timotheus 1. Er glaubte an Jesus Christus, aber dieser Glaube war nicht auf eine Vermutung angewiesen, sondern er kannte seinen Erlöser. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und so möchte ich schließen mit diesem Vortrag über Fundamentalismus mit 1. Korinther 3, Vers 11. Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist, welches ist Jesus Christus. Und wenn wir dieses Fundament wählen, dann haben wir Stabilität für Zeit in diesem Leben und Ewigkeit. Wir haben gesehen, wie Darwin zerbrochen ist in den Nöten seines Lebens, weil dieses Fundament nicht da war. Aber dieses Fundament ist da und wir müssen es wählen und unser Leben bewusst auf den Felsen Jesus Christus gründen. Auch wenn es Spott, Verachtung bedeuten wird. Warum werden christliche Fundamentalisten verspottet, geschmäht? Ja, weil der Herr Jesus ja auch vorausgesagt hat, dass seine Nachfolger werden geschmäht und verfolgt werden. Das ist völlig normal. Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bis 8:15. Vielleicht gibt es noch ein paar interessante Fragen, gerade direkt aus dem Publikum. Ja, fangen wir mal da hinten an. Wann wurde der Talmud geschrieben? Der Talmud besteht aus zwei Teilen, die Mishnah und die Gemara. Die Mishnah, der erste Teil, wurde geschrieben im 2. Jahrhundert nach Christus. Enthält aber sehr viel Lehrmaterial der Rabbiner aus dem 1. Jahrhundert und bis zurück in vorchristliche Zeit. Die Gemara sind Kommentare über die Mishnah und die wurden verfasst in der Zeit vom 3. bis 5. Jahrhundert nach Christus. Es gibt zwei verschiedene Talmude, den babylonischen Talmud, Talmud Bavli, und den Jerusalemer Talmud, Talmud Jerusalmi. Der Bavli ist der verbindliche im Judentum. Der Jerusalmi ist interessant. Und warum heißt der Bavli? Weil die meisten Kommentatoren der Gemara waren Rabbiner in Babylonien. Ich war nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 und dann nach der Niederschlagung des zweiten Aufstandes unter Bar Kochba 135 nach Christus, da flohen insgesamt etwa 1 Million Juden aus dem Bereich des Römischen Reiches hinaus nach Babylonien, in den heutigen Irak. Und darum stieg dann das Gebiet dort auf zum Zentrum des Weltjudentums bis ins Mittelalter. War Babylonien das Zentrum. Ja, weitere Fragen? Wo steht das, dass Hebräisch wieder in der Endzeit eine gesprochene Sprache sein soll? Das steht in Jesaja 19, das ist ein Kapitel über Ägypten in der Endzeit. Das geht also bis in die Zeit, wenn der Messias da ist und herrscht. Das beginnt ja sogar in Vers 1, der Herr kommt auf einer Wolke nach Ägypten. Das ist die Wiederkunft Jesu. Und dann steht in diesem Kapitel, dass sogar in 5 Städten Ägyptens die Sprache Kanaans gesprochen werden wird. Die Sprache Kanaans ist im Alten Testament die Bezeichnung für Hebräisch, weil Hebräisch ist ein kananäischer Dialekt. Abraham, nachdem er aus Ur in Chaldea nach Kanaan kam, hat von den Ureinwohnern die Sprache übernommen. Und seine Nachkommen haben diese Sprache weiterhin benutzt und später nannte man die Hebräisch. Also die Sprache Kanaans wird in der Endzeit gesprochen. Aber das Problem ist, alle kananäischen Dialekte sind ausgestorben. Auch Phönizisch, das man noch besonders lang im Libanon gesprochen hat, oder Punisch in Nordafrika, alles untergegangen. Aber dann hätte man ein Problem haben können mit Jesaja 19. Wie kann das sein? Hebräisch ist tot und das sollte wieder gesprochen werden. Man hat das wirklich nie erlebt in der Geschichte, dass eine Sprache, die länger als 1000 Jahre tot war, wieder zum Leben erweckt worden ist. Aber mit Hebräisch ist das in unserer Zeit geschehen durch die Arbeit von Eliezer ben Yehuda. Ja, eine Frage da hinten.
Nützlich oder lehrreich für einen nicht gewohnten Gläubigen, die Apokryphen zu lesen, obwohl wir ja wissen, dass es nicht zum Talmud reinsteht.
Ist es nützlich, die Apokryphen zu lesen für einen Christen, obwohl wir wissen, dass sie ja nicht zu den Heiligen Schriften der Bibel gehören? Es ist so, die Apokryphen sind ja diese Bücher, die speziell in katholischen Bibeln zwischen Altem und Neuem Testament eingefügt sind. Zum Beispiel Makkabäer, Judith, Tobias und so weiter. Diese Bücher wurden geschrieben nach dem letzten Propheten des Alten Testaments, Malachi, um 400 vor Christus, und vor den Schriften des Neuen Testaments. Aber die Qualität dieser Bücher ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel die Makkabäerbücher sind Geschichtsbücher. Und besonders das erste Makkabäerbuch ist in geschichtlicher Hinsicht sehr zuverlässig. Eben über diese Zwischenzeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und das kann man mit Gewinn als historische Quelle benutzen. Aber dann ist es so, das Buch Jesus Sirach, das ist einfach ein, kann man sagen, eine praktische Auslegung, wie man das Alte Testament aufs Leben übertragen soll. Das hat ein Rabbiner geschrieben und sein Enkel, Jesus Sirach, hat noch ein Vorwort dazu geschrieben. Und er sagt, mein Großvater hat das Gesetz, die Propheten und die übrigen Schriften studiert. Und aufgrund von dem, was er studiert hat, hat er dieses Buch geschrieben. Also es ist einfach ein praktischer Kommentar. Und er behauptet auch gar nicht, wie auch die übrigen Apokryphen, Gottes Wort zu sein. Und so ist es interessant zu lesen, wenn man sieht, wie hat ein gottesfürchtiger Jude in der Zeit des 3. Jahrhunderts vor Christus das Alte Testament übertragen aufs Leben. Das ist also wie eine Bibelauslegung aus dieser Zeit. Und dann gibt es so märchenhafte Dinge wie Bel und der Drache und dann auch Susanna, enthält sogar unmoralische Details. Also da muss man sehr unterscheiden. Es gibt also solches, das was bringt, und anderes, da ist es nützlich, dass man weiß, dass es das gibt. Ja, eine letzte Frage, passt vielleicht gerade noch rein, bitte.
Welche Prophezeiungen müssen noch in Erfüllung gehen, bis der Herr wieder kommt?
Nun, ganz speziell all die Prophezeiungen über die große Drangsalszeit. Das sind diese 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Jesu als König. Und viele, viele prophetische Abschnitte behandeln diese schrecklichste Zeit der Weltgeschichte. Und dann all die Prophetien über das 1000-jährige Reich, die stehen alle aus. Aber was interessant ist, man kann eigentlich sagen, die Schachfiguren heute sind aufgestellt für die Dinge der großen Drangsal. Und die Entrückung der Gläubigen, die zur Gemeinde gehören, die muss noch vorher stattfinden. Und Gott hat es so eingerichtet, dass wir keinen Hinweis haben, wann die Entrückung stattfinden soll. Gott wollte, dass man zu allen Zeiten, auch früher, immer den Herrn jeden Tag erwarten konnte. Aber heute sehen wir einfach, wie das immer mehr sich zusammenschiebt mit dieser Zeit, die große Drangsal betrifft. Und das macht uns einfach immer klar, wie dringend es ist, wirklich jeden Tag bereit zu sein. Jemand hat mal so, habe ich mal gesehen, zu Hause so das aufgestellt, also ein kleines Wort anstatt ein Foto, vielleicht heute. Und in dieser Erwartung dürfen Christen leben. Ja, dann wollen wir jetzt schließen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas »Wie gefährlich sind christliche Fundamentalisten?«
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.